Februar 2023. Ein 46-jähriger Polizist geht in das Büro des Polizeikommandanten in der Inspektion Trieben und erschießt seinen Vorgesetzten. Er wäscht sich die Hände und bittet danach einen Kollegen, ihm Handschellen anzulegen. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin der Host des Podcasts und bin hier heute in unserem Studio im Newsroom am Grazer Gadollerplatz und darf meine Kollegin aus der Lokalredaktion Lietzen begrüßen. Hallo Iris Hödl, grüß dich.
Hallo, freut mich sehr.
Wie war die Zugfahrt?
Angenehm, mit bisschen Verspätung.
Okay, schön, dass du sie jedenfalls auf dich genommen hast, um heute hier von einem neuen Fall zu erzählen. Du bist seit mittlerweile 4 Jahren im Team der Kleinen Zeitung in Lietzen dabei und deckst da eine ganze Palette an Themen ab. Wir haben schon vorher kurz darüber geredet, das reicht vom kuriosen Parkplatz, Streit über die Brennpunkte der regionalen Sozial- und Gesundheitspolitik bis hin zur Kriminalberichterstattung. Und in dieser Funktion kennen dich treue Delikthörerinnen und Hörer schon aus der Folge mit dem Titel Das Inferno, die letztes Jahr im Dezember erschienen ist. Da ging es um Brandstiftung in einem Geschäftslokal in Lietzen im Jahr 2024 und der Fall, den du heute mitgebracht hast, der ereignete sich schon ein Jahr zuvor, nämlich im Jahr 2023. Das war am Montag, dem 27. Februar. Was ist damals passiert auf dieser Polizeiinspektion Trieben? Es hat ja begonnen wie ein ganz normaler Alltag auf dieser Polizeiinspektion.
Genau, also der Tag hat eigentlich begonnen wie jeder andere. Die Bediensteten sind in der Früh zur Polizeiinspektion gekommen, unter anderem auch der Postenkommandant, das war ein 59-Jähriger, der erst ein paar Monate davor Postenkommandant geworden ist, und ein 46-Jähriger Polizist, der auch schon einige Jahre als Polizist tätig war dort. Dann hat der Postenkommandant, der 59-Jährige, seinen jüngeren Kollegen zu sich ins Büro gebeten. Da ist es um 2 Sachen gegangen, erstens um einen Arbeitsunfall, der zwar aufgenommen, aber nicht protokolliert worden ist. Mhm. Und da hat der Kommandant zu ihm gesagt, er muss das weiterleiten und die Konsequenz wäre eine Anzeige. Und zweitens ist es nur um einen Krankenstand gegangen, wo die Krankenstandsbestätigung gefehlt hat und wo ihn der Kommandant da aufgefordert hat, diese bitte nachzureichen. Der Polizist hat dann das Büro verlassen, hat seine Waffe geholt, wollte eigentlich zur Ärztin gehen, um diese Krankenstandsbestätigung zu holen, und hat sich dann aber anders überlegt und ist nochmal ins Büro gegangen und hat den Kommandanten gefragt, ob man da nicht irgendwas machen kann.
Wegen der Anzeige?
Genau, wegen der Anzeige hauptsächlich, aber auch wegen der Krankenstandsbestätigung. Da ist ihm der Kommandant entgegengekommen, aber an der Anzeige hat er festgehalten. Und dann ist die Lage ziemlich eskaliert. Der jüngere Polizist hat sich erst die Waffe selbst an die Schläfe gehalten und wollte sich erschießen, hat sich dann aber anders überlegt und hat seinen Chef erschossen. Er hat dann im Nachhinein gesagt, er weiß gar nicht, was passiert ist. Er kann sich selber nicht erklären, er hat ihn einfach erschossen mit 4 Schüssen, beziehungsweise ein Schuss ist daneben gegangen.
Ja, ich glaube, 2 Schüsse trafen ihn im Bauchraum und einer, der dritte dann, und wahrscheinlich auch der tödliche Schuss im Kopf.
Genau, also ein Schuss ist in den Bauch gegangen, einer in den Kiefer und der letzte Schuss in den Kopf war dann der tödliche.
Wie ging es danach weiter? Das war ja dann, er ist total ruhig geblieben eigentlich, was auch für so eine Wahnsinnstat ungewöhnlich ist. Ihr habt geschrieben damals, dass er sich danach die Hände gewaschen hat und ja, verhaften lassen hat. Wie waren die Momente nach der Tat?
Genau, er hat sich offenbar die Hände gewaschen, den Pullover ausgezogen und ist dann in einen anderen Raum gegangen, wo ein Kollege gerade war. Der hat die Schüsse natürlich gehört, hat sich hinter der Tür versteckt, wollte ihn dann überwältigend überraschen, weil er selber keine Waffe da gehabt hat. Mhm. Hat dann aber sofort gesehen, okay, der Kollege ist unbewaffnet.
Also der hat seine Waffe dann am unmittelbaren Tatort liegen lassen.
Genau, und der Täter hat dann zu ihm gesagt, du brauchst keine Angst haben, es ist alles vorbei, bitte legen wir die Handschellen an, ich habe den Chef erschossen. Das hat er dann auch gemacht und der Kollege, der den Täter eben festgenommen hat, hat dann im Nachhinein erzählt, er hat sehr ruhig gewirkt, eigentlich keine wirklichen Gemütsregungen gehabt, wollte dann nur mit seiner Mutter telefonieren und hat beim Anruf auch gesagt, hi, aus unserem Haus wird nichts. Und die Mutter hat dann gesagt, wieso, warum wird aus dem Haus nichts? Die waren gerade dabei, Haus zu bauen. Hat er gesagt, ja, ich habe den Chef erschossen.
Ja, heftige Szenen, also wirklich unglaubliche Momente da auf dieser Polizeiinspektion. Eine andere Kollegin hatte inzwischen dann Verstärkung angefordert. Die hat das natürlich auch mitbekommen, diese Polizisten. Wie ging es dann weiter? Da sind dann wahrscheinlich sehr, sehr viele Beamten eingetroffen, um diese Situation dann zu klären.
Genau, also andere Polizistin, die war eben auch unbewaffnet in der Inspektion zu dem Zeitpunkt, die ist geflüchtet und hat sofort Verstärkung angefordert. Die ist dann auch gekommen. Es hat dann einen großen Einsatz vor Ort gegeben, wobei die Lage dann nicht weiter eskaliert ist, weil sich der Täter eben direkt festnehmen lassen hat. Wenn der zum Beispiel geflüchtet wäre, habe ich damals mit dem damaligen Bürgermeister geredet, der selbst bei der Autobahnpolizei ist, hat er gesagt, es wäre unvorstellbar gewesen, wenn dann die Kollegen ihren Kollegen hätten irgendwie am Ende auch irgendwie fangen, erschießen, sonst was hätten müssen, wenn die noch auf die Jagd nach ihm gehen hätten müssen, aber er hat sich ja direkt festnehmen lassen, deswegen ist die Lage dann danach nicht mehr weiter eskaliert.
Ja. Was weiß man denn über das Opfer, den 59-jährigen Postenkommandanten?
Das ist ein Lassinger. Es ist 20, 30 Minuten von Trieben entfernt. Der hat 3 Töchter. Die jüngste war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 16, 17 Jahre alt. Und die waren zum Teil, wenn nicht sogar alle 3, selber auf dem Weg in den Polizeiberuf. Der Kommandant war sehr beliebt, war es sehr bodenständig, sehr ruhig, bekannt und als gute Führungskraft.
Der Täter wurde dann verhaftet. Er hat sich, wir haben schon gesagt, eben unmittelbar danach widerstandslos festnehmen lassen und er ist dann überstellt worden nach Leoben. Wie ging es dann weiter?
Also dann haben die Ermittlungen begonnen. Der Täter selbst hat aber keine Angaben gemacht zu den Motiven der Tat. Dementsprechend haben sie sehr viele verschiedene Gutachten machen müssen. Also die Staatsanwaltschaft hat dann gesagt, sie haben jeden Blutstropfen, jeden Gegenstand, jede Spur akribisch überprüft, weil er selber eben nichts dazu gesagt hat. Aber sie haben den Vorfall dann trotzdem gut nachstellen können. Bei der Verhandlung selber hat er dann Angaben gemacht, zum Beispiel, dass er sich anfangs selbst erschießen wollte. Das war vorher überhaupt nicht bekannt. Mhm. Aber rein zum Tathergang, das hat man genau nachkonstruieren können über verschiedenste Gutachten.
Aber dass er der Schütze war, das war von Anfang an also außer Streit.
Genau, und das war von Anfang an klar.
Und auch die Zurechnungsfähigkeit, du hast schon gesagt, die wurde untersucht. Wie ist das hier weitergegangen? Die ist doch bestätigt worden.
Genau. Es hat ein psychiatrisches Gutachten gegeben und da ist festgestellt worden, dass er komplett zurechnungsfähig war.
Und auch die Möglichkeiten von einer Affekthandlung oder einer Notwehrsituation konnten ausgeschlossen werden?
Genau, die waren absolut nicht gegeben.
Die Tatwaffe wurde dann noch analysiert, habt ihr geschrieben, und da wurde auch noch irgendwie festgestellt, aus welcher Distanz geschossen wurde.
Genau, er hat aus einer Distanz von 1,4 Meter auf den Vorgesetzten geschossen.
Ja, ich glaube, mich erinnern zu können, gelesen zu haben, dass er noch versucht hat, sich eben nach den ersten Schüssen hinter einem oder unter einem Tisch zu verschanzen, aber das ist ihm nicht mehr gelungen.
Laut Gutachten von den Spuren her haben sie den Tatverlauf so nachgestellt, dass der Kommandant erst versucht hat, Richtung Tür zu flüchten. Da, nach dem ersten Schuss, wo er schon zu Boden gegangen war, wollte er nur Richtung Tür irgendwie sich retten, hat dann aber gemerkt, das geht nicht. Ist wieder zurückgerobbt, wollte sich dann unterm Schreibtisch verstecken und dann war der dritte Schuss schon tödlich für ihn.
Da gab es dann ein Videostatement, wo der steirische Landespolizeidirektor, ich glaube Gerhard Ortner, in einem Videostatement gesagt hat, dass die Einsatzkräfte wirklich quasi sofort dann am Tatort war, aber da war jede Hilfe zu spät.
Genau, er ist noch direkt am Ort verstorben, da war es eh schon zu spät.
Der Beschuldigte hat gegolten, das hat unser Kollege Hans Breitegger auch in einem Artikel darüber geschrieben, dass der schwierig gegolten hätte und im Kollegenkreis, dass es da immer wieder Probleme gegeben hat. Was weißt du darüber?
Die Meinungen über ihn sind sehr auseinandergegangen. Viele haben gesagt, es war nichts Schwerwiegendes oder so. Sie haben trotzdem gern mit ihm Dienst gemacht, obwohl es natürlich, wie es halt so ist, in der Arbeit immer wieder mal Reibungen gibt. Es hat aber schon den Tenor gegeben, er war nicht ganz einfach, er war eher unzuverlässig, hat sich eben, weil die Stimmung in der Inspektion ein bisschen angespannt war, immer wieder in Krankenstände geflüchtet, war dann nicht erreichbar, man hat nicht gewusst, wann kommt er wieder zurück. Das war einfach ein bisschen, er hat einfach nicht als so zuverlässig gegolten und hat er selber angegeben bei der Verhandlung, dass die Stimmung in der Inspektion einfach ein bisschen angespannt war.
Ja, aber es gab keine entsprechenden disziplinären Vermerkungen und auch keine Hinweise darauf, dass er jetzt dienstuntauglich wäre, geschweige denn eine Gefahr für Kolleginnen und Kollegen oder
genau.
Die Bevölkerung.
Na, sowas hat es gar nicht gegeben. In einem Menschenkammer halt, das war dann danach immer nur einfach nicht reinschauen, dass sowas passiert, damit hätte niemand gerechnet.
Diese Diskussionen, die du jetzt angesprochen hast, da geht es um die Möglichkeit laufender psychologischer Evaluierungen von Beamten.
Genau, das hat natürlich die Diskussion ein bisschen entflammt, warum dann Polizisten nur am Anfang beim Aufnahmeverfahren psychologisch überprüft werden und nicht laufen während ihres Dienstes. Es gibt Supervisionen, aber keine rechtliche Grundlage, um die laufend zu überprüfen. Deswegen sind eigentlich Vorgesetzte und auch Kollegen angehalten, das zu melden, wenn ihnen was auffällt und einfach angehalten, achtsam zu sein. Und wenn was wäre, dann wird der Polizeiarzt das überprüfen. Das war jetzt aber bei dem 46-Jährigen jetzt nicht der Fall.
Du hast jetzt schon kurz angesprochen und am Anfang haben wir auch schon kurz darüber geredet, diese Konflikte unmittelbar an diesem Tag, da ging es um einen bestimmten Krankenstand. Du hast vorher schon gesagt, er hat sich immer wieder in Krankenstände geflüchtet, weil eben weil es da Spannungen gegeben hat in irgendeiner Art und Weise und er diesen offensichtlich so irgendwie aus dem Weg gehen wollte. In diesem konkreten Fall war das aber nicht so, da war er dann wirklich krank, wo es in diesen einen Punkt
genau,
in Streit gegangen ist.
Genau, das hat er zumindest angegeben, er war an einem Tag vor der Tat noch im Krankenstand und war offenbar wirklich krank.
Das andere disziplinarische Problem, nenne ich es jetzt mal, das war diese ihm drohende Anzeige wegen einem nicht protokollierten Arbeitsunfall. Kannst du dazu noch was sagen? Weiß man dazu mehr?
Ja, also er hat diesen Arbeitsunfall zwar aufgenommen, aber nicht protokolliert und dementsprechend ist da halt auch ein Verfahren wegen Amtsmissbrauch gegen ihn im Raum gestanden. Es war aber nichts, was jetzt nicht unlösbar gewesen wäre. Das ist auch beim Prozess immer wieder besprochen worden.
Bevor wir jetzt zum Prozess kommen, bei dem du ja auch gewesen bist im Februar 2024. Lass uns noch kurz darüber sprechen, was diese Tat mit dem Ort gemacht hat. Trieben ist kein großer Ort, das ist ein obersteirischer Ort mit einer Stadtgemeinde mit 3.500 Einwohnern circa, wo gefühlt jeder jeden kennt. Was weißt du noch von deinem Lokalaugenschein damals?
Ja, also die Aufregung im Ort war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Die Polizeiinspektion Trieben ist ja im Ortszentrum, sage ich mal, also da ist direkt daneben ist zum Beispiel ein Kindergarten. Ich habe dann auch mit einer Triebenerin geredet, die an jenem Morgen ihr Kind in den Kindergarten gebracht hat und dann plötzlich war halt Blaulicht, alles abgesperrt. Sie hat sich gedacht, Banküberfall, weil die Bank ist auch direkt da. Hat aber nicht gedacht, dass direkt nebenan da gerade geschossen worden ist, wo die Kinder spielen. Also das hat schon große Betroffenheit ausgelöst im Ort. Es gibt da einige unmittelbare Nachbarn, die da direkt das mitgekriegt haben und dann total im Schock waren. Und andererseits Lassing, wo der Kommandant her war, das ist ja eine noch kleinere Gemeinde und da war die Betroffenheit riesengroß. Also da war wirklich, waren alle in Schockstarre und niemand hat das verstehen können. Jeder hat den Kommandanten gekannt. Der Bürgermeister hat auch gesagt, wenn man an dem sein Haus vorbeifährt, man muss da immer dran denken. Es ist echt so eine Narbe, die geblieben ist in den Orten.
Ja, das ist eines dieser Dinge, die man irgendwo in den Nachrichten vielleicht hört oder die irgendwo im Ausland passieren, wo man sich dann aber nie denkt, wenn man in so einem Ort ist, hier könnte auch sowas sein.
Eben.
Ja, kommen wir zum Prozess. Du warst dort, das war im Februar 2024 im Landesgericht Leoben. Wie war der angeklagte Polizist dann auf der Anklagebank oder wie war da auch die Stimmung im Gerichtssaal? Das war ja auch ein Medienspektakel, das muss man dazu sagen.
Ja, also es hat einen riesen Andrang gegeben. Es waren viele Medienvertreter, es waren aber auch Privatpersonen, einige da. Es waren natürlich zum Beispiel auch die Kinder vom Kommandanten dort. Es war bewegend, die dort zu sehen. Der Prozess war irgendwie, das ist komisch, sich sowas anzuschauen, weil man weiß, da sitzt jemand, der einen Menschen, einen Familienvater umgebracht hat und sitzt da und der hat sehr, sehr bedrückt, sehr, sehr klein und arm irgendwie gewirkt. Also er ist da gesessen, sehr eingekrümmt, hat sehr wenig gesagt. Er hat zwar gesagt, er macht Aussagen bei dem Prozess, hat er auch gemacht, aber hat immer sehr lange Pausen zwischendurch gemacht, hat sehr leise gesprochen, hat zwischendurch auch geweint. Es war total absurd, sich sowas anzuschauen irgendwie. Aber war auch sehr interessant, weil einige neue Sachen eben noch aufgekommen sind bei diesem Prozess.
Ja, was war das noch zum Beispiel? Also wir haben schon vorher erwähnt, du hast gesagt, das hat man zu Beginn nicht gewusst, dass er den Gedanken zuerst hatte, sich selbst vor seinem Chef zu richten.
Das war eine der Sachen. Dann sind auch Sachen aufgekommen über seine Kindheit zum Beispiel. Er selber hat zwar gesagt, seine Kindheit war normal und schön, sein Verteidiger hat aber gesagt, dass seine Kindheit schon durchaus von Gewalt geprägt war. Da hat es eine Aussage von einem Bruder gegeben, der eine Geschichte erzählt hat, wo er, also die beiden Jungs damals halt und die Mutter bedroht worden sind vom Vater und die beiden Brüder sind dann weggerannt und der Vater hat ihnen noch hinterher geschossen. Also es war schon eine Kindheit, wo Gewalt und Waffen auch eine Rolle gespielt haben. Was auch aufgekommen ist in dem Prozess, ist, dass er Cannabiskonsument war, schon seit mehreren Jahren, als Schmerztherapie, weil er eine Bandscheibenoperation gehabt hat.
Mhm. Ist das dann irgendwie in Verbindung gestanden mit der Tat?
Man kann jetzt nicht sagen, ob es in unmittelbarer Verbindung gestanden ist, aber es war etwas, was schon dann eine Rolle gespielt hat, dass das auch erst so spät bekannt worden ist, dass er da nicht direkt Angaben dazu gemacht hat und dass er ja auch Polizist ist und eigentlich mit solchen Suchtmitteln besonders verantwortungsvoll umgehen sollte in einer Vorbildsrolle.
Die psychische Belastung, die der Verteidiger ins Spiel gebracht hat, inwieweit ist die dann berücksichtigt worden oder inwieweit ist das Gericht auf das eingegangen?
Naja, nachdem das klar festgestellt worden ist, dass er zurechnungsfähig war, hat es dann nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Diese Tat hat sich ja, das waren ja 4 Schüsse, das hat sich ja über mehrere Sekunden oder Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, gezogen. Das war eine Tat, die man jederzeit hätte abbrechen können und er hat es aber durchgezogen. Und dementsprechend war das dann, ist es als bewusste und kaltblütige Tat beim Prozess dargestellt worden.
Ja, genau so hat das die Anklagebehörde, die Staatsanwaltschaft formuliert oder so ähnlich. Wie war dann das Urteil? Ich nehme an, es wird dann nicht viele Milderungsgründe gegeben haben.
Ja, Milderungsgrund war, dass er halt eben dann ein paar Angaben nur gemacht hat, wobei es war jetzt kein großer Milderungsgrund, weil
dass er geständig war von Anfang an.
Genau, und dass er dann auch nur ein paar Sachen zu den Motiven unter Anführungszeichen gesagt hat beim Prozess selbst, aber nachdem er nicht wahnsinnig gesprächig war, war das jetzt kein großer Milderungsgrund. Das Urteil war dann erstmal 20 Jahre, wobei die Staatsanwaltschaft einerseits Berufung eingelegt hat und gesagt hat, lebenslang wäre angemessen. Und der Täter selbst hat auch Berufung eingelegt, er wollte mildere Strafe. In zweiter Instanz beim Oberlandesgericht Graz ist er dann so lebenslang verurteilt worden.
Hast du das Gefühl gehabt, dass er die Tat ehrlich bereut hat? Weil das ist ja auch immer wieder, wird als Milderungsgrund herangezogen, eben diese glaubhafte Reue, oder?
Mhm. Es war, finde ich, schwer zu beurteilen, weil er eben sehr ungesprächig war. Er hat in seinem Schlussplädoyer gesagt, dass es ihm leid tut, dass er das nicht wieder gut machen kann, dass er jemanden getötet hat und dadurch auch viele andere Menschen verletzt hat. Er hat nicht wahnsinnig emotionsvoll gewirkt, wobei schon auch von seinem Verteidiger gesagt worden ist, dass nur weil man vielleicht nicht so viel redet, dass das nicht heißt, dass die Emotionen nicht trotzdem vorhanden sind und er hat zwischendurch auch geweint. Dementsprechend hat er schon reuevoll gewirkt, aber es war schwer einzuschätzen bei ihm.
Also lebenslang lautete dann das Urteil. Jetzt möchte ich noch auf was zu sprechen kommen, zur Trauerfeier, wo dann wirklich die Solidarität und der Beistand der Kolleginnen und Kollegen enorm war in diesem Fall. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, die Trauerfeier war sehr, sehr bewegend. Es waren über 100 Polizeikräfte dort. Das war, hat wirklich ausgeschaut wie so ein Meer aus Uniformen vor dieser kleinen Kirche in Lassin. Es ist ja wirklich so kleine Kirche, kleiner Friedhof. Und es war komplett überschwemmt mit Trauergästen. Es war aber auch sehr schön, diese große Anteilnahme zu sehen. Es war auch der Innenminister Gerhard Kahner war da, der Gerald Ortner, Landespolizeidirektor und auch der damalige Landeshauptmann, der Christopher Drechsler. Sie haben ihm alle nur die letzte Ehre erwiesen und auch die Polizeimusik hat dort gespielt und die Kirche war so voll, dass gar nicht mehr alle Leute reinpasst haben. Sie haben dann über Lautsprecher das nach draußen noch übertragen.
Mhm. Im Anschluss von solchen Fällen gibt es dann irgendwie oft das Bedürfnis, noch irgendwie da weiter drüber zu reden und wir haben uns kurz überlegt, was könnten wir da drüber machen. Aber ich finde, du hast das vorher schon sehr gut erwähnt. Bei solchen Taten ist es oft einfach so, dass man in einen Menschen nicht hineinschauen kann und weder der Polizeikommandant, also das Opfer, noch wahrscheinlich irgendjemand von seinen Kolleginnen oder Kollegen konnte damit rechnen, dass er an diesem Tag diese Tat begeht.
Genau, also damit hat wirklich niemand gerechnet, egal mit wem ich geredet habe. Es waren alle total schockiert, auch Leute, die ihn wirklich schon länger gekannt haben, die auch gewusst haben, was seine Vergangenheit ist und gesagt haben, der war schwierig, vielleicht in manchen Situationen, aber dass sowas passiert, davon geht man einfach niemals aus.
Ja, danke Iris Hödl, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und heute aus der Obersteiermark hier zu uns nach Graz in den Newsroom gekommen bist. Ich habe jetzt noch eine kleine Ankündigung, weil ich weiß, dass viele Delikthörerinnen und Hörer auch gern den Podcast meines Kollegen Thomas Tschick hören, nämlich Maurer und Tschick, den er gemeinsam mit dem Kabarettisten Thomas Maurer macht. Das ist so ein satirischer Nachrichtenpodcast, auch von der Kleinen Zeitung. Große Empfehlung. Die machen jedenfalls eine Live-Show. Das findet statt am 23. Oktober in Klagenfurt in den Kammerlichtspielen. Den Link mit den Infos werde ich dann auch in die Shownotes packen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Wie immer der Hinweis, ihr könnt gerne Kontakt mit uns aufnehmen oder mit mir direkt an david.knees@kleinezeitung.at. Falls ihr gerade das Handy in der Hand habt, freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet oder eine Rezension schreibt auf der Podcast-App eures Vertrauens. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Danke.